Eine der wenigen Möglichkeiten, die Idee der sozialen Revolution in die Öffentlichkeit zu überführen, ist die schonungslose Kritik des Bestehenden, die Negation der herrschenden Verhältnisse. Das ist ein Aspekt, unter dem die Texte dieses Buches geschrieben wurden. Anleitungen, wie über diese negatorische Bestimmung hinaus die Idee der sozialen Revolution zu beleben sei, wird Mann-Frau jedoch vergebens suchen.
So heißt es im Vorwort des kürzlich veröffentlichten zweiten Buchs der autonomen Lupusgruppe aus Frankfurt. Was die Textsammlung von Lichterketten und anderen Irrlichtern in der Tat angenehm von anderen Publikationen der autonomen Linken unterscheidet, ist die Abstinenz von jedem Zweckoptimismus, von kämpferischem Gebaren und schablonenhaftem Denken. Die sechs Texte widmen sich vorrangig neudeutschem Rassismus und Nationalismus und dem linken Umgang damit, der, nach dem Dafürhalten der Frankfurterin, streckenweise geradezu gefährlich ist. Allzu oft wurde und wird in den rassistischen Mordgelüsten der Deutschen ein richtiger Kern von Rebellion, von Unmut über die Verhältnisse ausfindig gemacht. Die Lupusgruppe kritisiert dies in dem Text »Ein ganz gewöhnlicher Fahrplan Richtung Pogrom«, zum Beispiel Mannheim-Schönau. Im Mai 92 zogen 500 Anwohnerinnen und Anwohner des Arbeitervororts Schönau in Pogromstimmung zum örtlichen Flüchtlingsheim, dessen Erstürmung durch die Polizei verhindert wurde. Gemäß dem üblichen Gang der Dinge folgte auf diesen Pogromversuch eine linke antirassistische Mobilisierung, die zeigte, dass eben diese zwei Adjektive, links und antirassistisch, alles andere als klar definiert sind. Die Lupusgruppe, die nicht nur Bücher schreibt, war an den Bemühungen um eine antirassistische Demonstration beteiligt und beschreibt den Dissens in der Mobilisierung.
Grob gesagt standen sich zwei Positionen gegenüber. Erstens, die eigentlichen Verantwortlichen dieses Pogroms sind die Politiker samt ihrer verfehlten Sozialpolitik. Die BewohnerInnen auf der Schönau werden als Opfer wahrgenommen, deren berechtigter Protest verständlich ist, aber den falschen Feind treffe. Hier wird Rassismus nur als Mittel der Herrschenden wahrgenommen, die damit von den eigentlichen Problemen und wahren Schuldigen ablenken wollen. In der Praxis führte dieses Verständnis unter anderem dazu, die Absetzung des SPD-Oberbürgermeisters Widder zu fordern und den Demonstrationsort von der Schönau in die Mannheimer Innenstadt zu verlegen. Zweitens, unsere Position bestand darin, die TeilnehmerInnen an diesem Pogrom sehr wohl als eigenständig Handelnde zu begreifen, die eine Wahl haben und sich sehr bewusst für etwas entschieden haben. Für uns sind sie nicht Opfer, sondern zuallererst TäterInnen. In den rassistischen Angriffen drückt sich also nicht der Funke einer Rebellion gegen soziale Ungerechtigkeit aus, sondern der Wille weiterhin als Teil der Herrenrasse bevorzugt zu werden. Es konnte uns also nicht um Verständnis und Aufklärung gehen, sondern um unmittelbare Konfrontation. Wichtigstes Ziel musste sein, die rassistischen Angriffe vor Ort zu stoppen und den dort lebenden Flüchtlingen erfahrbar zu machen, dass es Menschen gibt, die ihr Dasein begrüßen und sich mit ihrem Kampf um ein menschenwürdiges Leben verbunden fühlen.
Rassismus und Nationalismus nicht länger ausschließlich als Kommando der Herrschenden zu begreifen, sondern den analytischen Blick auch mal nach unten zu richten, das ist ein zentrales Anliegen des Buches. Dass dieses Unterfangen das Begreifen fördert, das Eingreifen hingegen massiv erschwert, ist wahrscheinlich einer der gewichtigsten Gründe dafür, dass die Lupusgruppe hierbei fast in Isolation gerät. Während sich beispielsweise die Antifa-Bewegung in zunehmendem Maße ästhetisch wie auch inhaltlich auf die KPD der Weimarer Republik bezieht, sehen die Frankfurter Bewegungstheoretikerinnen auch hier lieber zweimal hin. In ihrem Aufsatz »Der Faschismusvorwurf« setzen sie sich sowohl mit der derzeit von Teilen der radikalen Linken vertretenen These »Deutschland faschisiere sich« auseinander als auch im historischen Rückblick mit linken Faschismustheorien.
Im Folgenden geht es darum, uns mit der kommunistischen Faschismusanalyse auseinanderzusetzen, die in den 30er Jahren entwickelt wurde und bis heute von einigen Antifa- und autonomen Gruppen mehr oder weniger ausgeführt geteilt wird. Für diese ist, Zitat, Faschismus an der Macht, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Georgi Dimitrov für die Kommunistische Internationale 1935. Weniger adjektivistisch ausgedrückt ist der Faschismus demzufolge ein Kommandounternehmen von ganz oben gegen unten, gegen die Arbeiterklasse, gegen die revolutionäre Klasse gerichtet. So sehr sich damit die kommunistische Faschismusanalyse auch bemüht, die Schuld für die nationalsozialistische Diktatur in die Oberklasse zu projizieren, so haarsträubend ist die sich daraus ergebende Konsequenz, die über 14 Millionen NSDAP-Wähler und Wählerinnen von 1932 zu Opfern faschistischer Verblendung machen zu müssen. Ganz zu schweigen von der im Endsieg gedrängten Treue und Ergebenheit der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung gegenüber dem tausendjährigen Reich, selbst angesichts der unmittelbar bevorstehenden militärischen Niederlage. Eine militante Kritik am Faschismus kommt nicht umhin, die Millionen von Menschen wahrzunehmen, deren Wille nicht gebrochen werden musste, die sich vielmehr in aktiver Teilnahme an Kriegsverbrechen, an der Vernichtung von Jüdinnen und Juden, an der Verfolgung und Liquidierung von Oppositionellen, an der Selektion und Ausmerzung sogenannten unwerten Lebens ausdrückte.
Auch andere Gruppen sind seit einiger Zeit dabei, den ideologischen Schutt der Arbeiterinnenbewegung und der KPD beiseite zu räumen, den auch dort durchaus vorhandenen Nationalismus und Antisemitismus nicht als Schönheitsfehler zu verniedlichen, sondern vielmehr als zentrale Ursache ihres Scheiterns zu begreifen. Der dagegen oft und gerne erhobene Vorwurf der Kopfrockerei, der Schreibtischlinken, greift zumindest im Falle der Lupusgruppe sicherlich nicht. Ihre Texte sind nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern aus der kritischen Reflexion der eigenen Praxis. Der vielleicht wichtigste Beitrag ihres neuen Buches ist ein Rückblick auf den Tag X in Bonn im Mai letzten Jahres. Anlässlich der Abschaffung des Asylrechts mobilisierten sowohl das autonom linksradikale Spektrum als auch linksliberale Kreise um die Zeitschrift Links oder das Komitee für Grundrechte und Demokratie. Das frappierende Resultat, dass nämlich die Verteidigung der bürgerlichen Verfassung wesentlich stärker von aufrechten Staatsfeinden und Feindinnen übernommen wurde als von der vielgepriesenen kritischen linksliberalen Öffentlichkeit, verleitet die Lupus-Gruppe zu einigen grundsätzlichen Fragestellungen. So etwa nach der Tragfähigkeit des Schlagworts vom rassistischen Konsens oder der Forderung nach offenen Grenzen. Und vor allem, wie Mann oder Frau als Linksradikale oder Linksradikaler es nun eigentlich mit der Verfassung hält.
Wenn auch die hehren Worte des Grundgesetzes nur tröge Herrschaftsverhältnisse in ein erhabenes Gewand kleiden, so hat doch jede Rücknahme von Rechten, auch die der Ausgehöhlten, für die, die auf sie angewiesen sind, noch materielle Konsequenzen. Deswegen ist und war die Gegenwehr notwendig und nicht, um die beste aller möglichen Verfassungen zu retten. Die gelegentliche Bezugnahme auf die in Deutschland besonders gefährlichen Demontagetendenzen im bürgerlichen Staat bedeutet weder, die Massen abzuholen, noch mit diesem Staat die soziale Befreiung zu versuchen. Sie ist schlicht notwendig, weil der systemantagonistische Kampf gegen Ausbeutung, Sexismus und Rassismus auf absehbare Zeit keine solche soziale Basis haben wird, dass der Zustand des bürgerlichen Staates unwichtig würde.
Lichterketten und andere Irrlichter verdient alles in allem das Prädikat lesenswert, wenn auch die ersten zwei Texte herbe Enttäuschungen sind. Hier kommen die Autorinnen und Autoren nicht über das Niveau linker Allgemeinplätze hinaus. Ihre Rassismusanalyse im ersten Beitrag fasst lediglich Altbekanntes und Vielgehörtes nochmals zusammen. Ein zweiter Beitrag von 1986 zur Krise der Autonomen mutet eher grotesk an. Die dort noch dominierende revolutionäre Strategiedebatte fällt vollkommen aus dem Rahmen des Buches und erinnert fatal an das geschwätzige Klagen und Hoffen autonomer Provinzzeitungen. Der ansonsten gelungene Brückenschlag zwischen Theorie und Bewegungstext ist im Verlag Edition Ideearchiv erschienen und kostet 20 Mark.